Sehr schön, ja genau. Also falls jetzt schon beim dritten Schnapsel seid, ja, schaut, das ist am Schluss einfach. Ja, ja wie die Piraten das haben, man redet, man trinkt, merkt es nicht, ja, und am Schluss wird man weggepennt.
Ja.
Ja, also wer gerne was beitragen möchte oder mitreden möchte zum Thema Gemeinschaft, kann unsere kleine Gemeinschaft hier auf dem Sofa gerne joinen mit Handzeichen.
Genau. Wie politisch sind wir denn jetzt eigentlich geworden?
Ach, ja nicht, gesagt, ich will gar nicht.
Ich will nicht politisch werden, habe ich gesagt. Ne?
Ja, 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 hast gesagt, ja. Du, mir fällt noch eine Geschichte ein, weil es auch lustig ist, nochmal wegen dieser Individualisierung, die jetzt eben wichtig war. Wir hatten mal eine ältere Dame bei uns in der Sprechstunde im Zukunftsbüro und da hat sie gesagt, sie würde gern, das sind so drei so Blöcke, so hohe Bauten aus den 90er Jahren, wo eine Versicherung Financier war, Investor, und sie hat gesagt, hey, das ist krass, eigentlich egal, wo ich durchgehe, ich kreuze nie Menschen. Also die sind so gebaut, dass man möglichst eben niemanden trifft. Also wir haben das sogar in der Architektur manifestiert, möglichst nicht gemeinschaftlich, oder? Und jetzt gibt es ja ganz viele Projekte, wo eben quasi, wie du wohnst zwar wo, aber alles, was Wohnzimmer und Küche und so ist, ist gemeinsam und so. Und dass sich eben die Wege mega kreuzen, oder? Also dass du eben, wenn du zur Wäsche musst, dass du eigentlich durch den Gemeinschaftsraum musst und so Konstrukte oder Konzepte gibt. Aber das war dort eben noch nicht so. Und sie hat gesagt, hey, ich würde so gern wieder irgendwas machen, wo sich die Wege kreuzen können. Und dann, okay, haben zugehört und was sie gern möchten und so. Und dann haben wir gesagt, ja, aber vielleicht red doch nochmal mit den Architekten, vielleicht gibt es ja noch Pläne. Dann ist sie zu den Architekten und dann hat sie irgendwie gefunden und dann hatten die tatsächlich ein Konzept mit mega kreuzenden Wegen. Also die hatten das voll drin, aber die Versicherung hat gesagt, nee, lass mal, wir machen nur quasi eine Wohnung pro Stockwerk quasi und möglichst nichts kreuzen, oder? Also die hatten das schon drin und jetzt ist recht spannend, weil jetzt, wie kann man jetzt im Nachhinein allenfalls wieder diese Wege, die es eigentlich schon im Konzept gab, wieder aufmachen irgendwie oder nachbauen von mir aus, damit die Menschen sich eben in diesem Turm wieder mehr kreuzen.
Ja, spannend. Ich hatte jetzt gerade eben, also mit dem Kreuzen, habe ich an die Klöster gedacht. Ne? Die haben ja auch Kreuzgänge.
Kreuzweg, ja, Kreuzgänge.
Die Frage, was ist denn Gemeinschaft und Begegnung? Ne? Das sind ja dann auch diese eingeschworenen Gemeinschaften. Und dann eben die Frage, wie öffnet man das? Also was ist da Begegnung und was ist da Austausch?
Ich habe ja gefragt, oder? Jetzt machst du mal die Wege auf, aber die Begegnung kann ja immer noch unecht sein.
Das stimmt.
Dann ist sie halt so architektonisch begünstigt, aber keiner hat Bock drauf. Naja, dann ziehst du auch da nicht hin eigentlich, aber ja.
Mich würde ja schon mal interessieren, was die Menschen sich für Gemeinschaften wünschen. Also was wären schöne Gemeinschaften? Das muss ja jetzt nichts unbedingt ganz für eine ganze Gesellschaft stehen. Das kann ja auch sein, dass es so kleinere Gemeinschaften sind. Weil ich habe es übrigens rausgekriegt, Klimanshof oder Klimans.
Ah, ja, ja, genau. Nein, Klimans, warte mal schnell.
Ja, ja, genau.
Klimansland.
Klimansland, genau. Ja, ja, nicht genau. Niemandsland, Klimans. Nee, Klimans. Und das ist ja hier mit Peter Pan. Peter Pan ist ja auch so ein schönes Bild für eine Gemeinschaft, ne?
Ja.
Also so dieses befreite Gemeinschaft und sich selbst regulieren, ne? Aber die haben auch immer übrigens gemeinsam gegessen, fällt mir gerade ein.
Ich weiß.
nur
Na, ich hätte eine sehr kleine Gemeinschaft, die nie zusammen isst. Also nicht nie, aber jetzt einfach nicht so dieses Daily, dann muss man am Tisch sitzen, Ding halt.
Ja, aber schon irgendwie sowas, wo man sich so trifft, wo es so gemeinsamen Austausch gibt und wo man sich gemeinsam freut oder auch gemeinsam streitet, ärgert, aber dann eben wieder zusammenfindet. Und ich glaube, das ist, fände ich, so ein schönes Modell. Also die Frage ist, ob das funktioniert. Und,
aber weißt du, was ich noch, was mir fällt noch brauchen? Ein, vom David Eagleman, das ist so ein bisschen ein populärer Neuroscientist. Ja?
Oh Gott, ja.
Die magst du ja. Ja, genau. Und der hat ganz viele geile Videos, aber die produziert auch immer recht schön und halt alles schön verständlich. Aber der hat ein geiles Experiment gemacht und zwar hat der die Leute, wie immer, legen sie die ja in diese fMRI-Röhre rein, damit sie sehen, wo die Aktivität im Hirn ist, oder?
Mhm.
Und hat dann Videos gezeigt von einer Hand, wo eine Nadel reingestochen wurde, so eine stumpfe, oder? Aber Okay. Im Sinn von zack. Und dann wollten sie sehen, okay, was passiert im Hirn, oder? Von wegen Empathy und Spiegelneuronen und das Zeug, oder? Und das Schmerzempfinden ist ja, also auch wenn wir bei anderen ja Schmerz sehen, scheinbar ist das ja die gleiche Aktivität im Hirn, nur wenn wir es schon sehen, wie wenn wir es selber erfahren. Können Sie das bestätigen, Herr Doktor?
Ja, wenn du die Spiegelneurone meinst, ja. Also dann ist das, gibt es da ja tatsächlich so Spekt-CT und so, ne? Also wo du Hirnaktivität an Stoffwechselaktivität von Nervenzellen messen kannst.
Genau.
Das kannst du optisch sichtbar machen und dann kannst du gucken, was passiert, wenn jemand anders dir die, es gibt ja diesen kleinen Makakenaffen, der die Zunge rausstreckt. Nee, andersrum. Der Mensch streckt dem Makakenaffen die Zunge raus.
Ja.
Und dann macht der Makakenaffe das nach. Ja. Dann kannst du beide messen und dann ist, wenn der die Zunge rausstreckt, gehen die gleichen Nervenzellen an, als wenn das Äffchen die Zunge rausstreckt.
Gut,
also
okay.
wenn du weinst, ne, wenn du jetzt weinen würdest, würden bei mir meine Nervenzellen angehen, die bei mir, wenn ich weine, angehen.
Sehr schön.
Also das ist
also,
das. Ist das
wir übertragen das auf die Hand mit der stumpfen Nadel. Also gut.
Ja.
Ja. Ist genau gleich.
Okay.
Okay. Auf jeden Fall, anyway, das haben sie gezeigt, das Video, die Menschen haben das gesehen, man sieht eben die Aktivität im Hirn. Dann haben sie aber was Kleines hinzugefügt. Und zwar haben sie hinzugefügt ein Label bei den Händen, die man gesehen hat. Und zwar die Labels von Weltreligionen. Also da war dann Christentum, Judentum und so weiter, oder? Also war irgendwie einfach nur als Label auf die Hand zusätzlich Ding und wieder wurde die Nadel reingesteckt, oder? Und dann, das ist ein bisschen krass, ja, dann haben sie ja halt geschaut, naja, ist das das gleiche Verhalten dann im Hirn, gleiche Aktivität, ja oder nein? Und jetzt, das Ding ist eigentlich, es geht um die In-Group-Out-Group-Geschichte, die wollte er irgendwie verstehen, oder? Also er sagt halt, zu jeder In-Group, wo wir drin sind, gibt es halt auch schon wieder eine Out-Group, wo wir nicht drin sind oder und auch nicht wollen. Und da haben sie eben gesehen, dass quasi bei den Menschen, wo du halt wie dazugehörst, per Definition, also ich wäre jetzt bei den Christen irgendwie dabei, obwohl ich nicht einmal praktizierend bin, ist quasi so die Reaktion im Hirn massiv höher, als wenn ich sehe, dass quasi im Judentum oder in anderer Religion, Hindu, das Gleiche passiert. Also wirklich fast flat, also nicht mitgegangen, empathisch. Und sogar bei den Atheisten, quasi, die waren empathischer oder mehr Aktivität bei anderen Atheisten als bei anderen Religionen. Also mit diesem In-Group-Out-Group-Ding, da frage ich mich eben auch, es gibt irgendwie scheinbar was, wo wir mit diesem, wo gehöre ich dazu, dass das auch was Wichtiges ist und dann aber eben auch ausschließe. Ja, da kann man auch mal nichts dazu sagen. Ist der Herr Doktor, sind Sie jetzt vom Stuhl gefallen? Der ist aufs Klo gegangen, so wie ich das immer mache, wenn er so lange Monologe hält.
Ah, Entschuldigung, ich habe mein Mikro ausgemacht. Sorry. ich habe die ganze Zeit reingedabbert. Nee, also ich bin nur auf den Knopf gekommen. Das kommt bei mir auch mal vor.
Aha, ja.
Nee, also ja, ich stimme dir zu. Zugehörigkeit, Nichtzugehörigkeit ist ein wichtiger Faktor, gerade Geborgenheit. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es weniger Schmerzen macht. Alle möglichen Hirnfunktionen dabei tatsächlich eine Rolle spielen. Es gibt ja sowas wie die absteigende Schmerzhemmung, ne? Also es gibt ja tatsächlich Nervenzellen, die auf der Rückenmarkebene dann wieder Schmerzen unterdrücken. Und wenn du das aktivierst, zum Beispiel, weil du dich gerade so sicher fühlst oder zugehörig fühlst, dann kann ich mir das schon vorstellen. Also anstatt dessen, ne? Aber
es ist ja spannend, dass quasi wir... Also so von der Anlage her wird es uns nicht einfach gemacht mit der Gemeinschaft, oder irgendwie?
Naja, ich glaube, dass wir primär ja tatsächlich, ich glaube, das haben wir auch schon erwähnt, es gab ja diese wunderbaren Untersuchungen darüber auch, wir sind wirklich auf so kleine Einheiten programmiert. Also dass wir können nicht alleine überleben und wir haben so einen Tribe, der uns beim Überleben hilft. Und wir sind da ja auch entsprechend aufgewachsen, also jetzt rein entwicklungsbiologisch sind wir ja entsprechend groß geworden. Wir konnten uns ja nicht alleine zum Überleben bringen. Und deswegen glaube ich schon, dass das sogar ein ganz, ganz starker Reiz ist. Es gibt ja übrigens, nur bevor ich jetzt Wille dazu lange warten lasse, es gibt diesen einen Versuch, ich weiß jetzt nicht, wer das genau gemacht hat, aber gab es die Frage, was ist wichtiger, Essen oder Mama?
Ah,
also diese mit dem kleinen Äffchen, wo sie diese Attrappe da gemacht haben, mit dem Fell, fieser Versuch und auf der anderen Seite konnte das Äffchen sich für das Essen entscheiden und das ist immer zu dem Fellklops gegangen. Ja. Und das war ist also rührend, ja, dieses Gemeinschaftsbindung, es wäre jetzt übrigens ein Bindungsaspekt und kein Gemeinschaftsaspekt an sich, aber das ist enorm stark, das haben die auch nicht erwartet, das ist stärker als Hunger. Und das sind ja so Dinge, die wir noch gar nicht genau verstanden haben. Hm. Also nicht wirklich, ne? Aber so, bevor wir jetzt hier zu neurophysiologisch werden, ja, der Wille ist da. Hallo, Wille, bist du da?
Ja, hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Aufzeichnen ist okay.
Ah ja, oh ja, oh ja. Danke dir. Ja, ich habe schon wieder gesagt, ja, ich bin schon so begeistert.
Profi, Wille ist Profi.
Ja, ja, das ist super.
So. Ihr habt ja schon breit und weit ausgetauscht über inklusive egomanische Dings von Markus und dann dazu anschließend Floris Frage, why fight when we can negotiate? Weil das hat ja viele Facetten zum Austauschen über negotiate, das im Sinne von negotiate für wen? Ich bin ja immer noch auf so einem Intention Trip, das Verhandeln, machst du das für dich, machst du das für deine Gruppe, machst du das mit welchen Zeitrahmen, so Win-Lose oder Eternal Game und das ganze Kuchen da?
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass mit dem diese grundsätzliche Entscheidung, ich glaube, die fällt ja sehr individuell unterschiedlich aus. Kommt ja auch die Frage drauf an, was hast du mit Verhandeln oder Kämpfen für Erfahrung gemacht? Ich zum Beispiel bin ja viel zu feige fürs Kämpfen. Also manchmal würde ich mir ja einen wünschen, der kämpft, aber ich würde immer verhandeln. Aber ich kann mich natürlich auch zu Tode verhandeln. Ne? Also die Frage ist, welche Erfahrung habe ich damit gemacht? Fühle ich mich mit dem Verhandeln hinterher so sicher? Und ich glaube, dass zum Beispiel hier, Wille, wenn du jetzt gerade denkst, was ist mit maligner Führung und mit den narzisstisch-psychopathischen Menschen in Machtpositionen, ja? Kannst du mit denen verhandeln? Gute Frage. Oder ab wann verhandelst du nicht mehr? Auch das wäre ja die Frage der Gemeinschaft. Also ich bin ja einfach offen für die Frage, wie nett sind wir denn? Und wie kriegen wir das zusammen?
Ja, aber du musst ja gar nicht nett sein zum Verhandeln. Und zum Kämpfen auch
nicht. Kommt drauf an, was du für Argumente hast. Aber wenn wir verhandeln mal als das eigentliche Optimum sehen, was man sagt, Diplomatie, ne? Dann ist ja die Frage, was sind denn die Instrumente der Diplomatie?
Aber da entstehen ja auch komische Bilder mit Diplomatie. Ich würde mal eher sagen, würdevoller Umgang als Referenzpunkt für Verhandlung oder auch für Kampf. Du kannst ja auch würdevoll kämpfen.
Ja, das finde ich ein guter Punkt, Flores. Also ich habe lange Erfahrung in Verkauf und mit der Zeit habe ich gelernt, dass so Intention für mich zu entwickeln, dass ich will eine Kundenbeziehung fürs Leben.
Punkt. Ja, und das ist aber krass, weil das ist nämlich auch so ein Business geworden, oder? Dass du die Kundenbeziehung fürs Leben zweckgebunden ja auch machst, oder? Also es gibt schon die Verkäufer noch, die das tatsächlich meinen, aber ich meine, ich kenne so viele, die nur zum Geburtstag gratulieren, weil sie dann keinen Content haben. Also gratulieren sie mal zum Geburtstag, dann sind sie wieder in Erinnerung und dann verkaufen sie wieder irgendwie einen Scheiß rein dann nachher und so. Also diese Touchpoints halt einfach hochjagen und so. Also das ist, jetzt bringst du Sales rein. Fuck, Wille, don't go there with me.
Okay.
oder heile mich in diesem Eck, weil
dir mein volles Mitgefühl.
danke, Wille. Schmerz.
Also ich würde ja an der Stelle gerne nochmal meinen Bruder erwähnen. Der ja wenn er das jetzt hört, der freut sich bestimmt. Der über wirklich viele, viele Jahre ein Verkäufer war, ein sehr guter Verkäufer, und der dann zum Schluss Außendienst gemacht hat. So richtig Klinken putzen, sage ich mal, also wirklich Leute aufsuchen bis ins hohe Alter, sogar noch über sein Rentenalter hinaus. Und der hatte das, was Wille, also der hat nicht nur verkauft, der hat sich wirklich noch auf die Leute gefreut. Mhm. Der ist da wirklich gerne hingefahren, auch wenn er nichts verkauft hat. Ja. Und das ist ja die Frage, was ist denn Beziehung und Bindung? Ist es nur das Verkaufen oder ist es auch noch was anderes? Man könnte ja auch sagen, ist es in einem Unternehmen nur Business oder ist es auch noch was anderes?
Ah, oh, schön.
Und ja, aber ja. Wenn du wirklich fragst, frag doch mal in dem Management nach, na, seid ihr wirklich so daran interessiert, dass eure Mitarbeiter alle zufrieden sind und alle gesund sind? Oder sollen sie funktionieren?
Ja.
Und dann sitzt, wenn du sie dann in Hypnose machst, dann würden sie sagen, nee, sie sollen eher funktionieren.
Ja, weil alles andere ist mühsam.
Ja, und das aber ist ja auch nur ehrlich. Das ist ja auch nur ehrlich.
Ja, nur sagen sie es nicht. Aber da kommt eigentlich gerade noch der Aspekt von Zweckgemeinschaften, oder? Das ist ja auch scheiße.
Wieso? Ja, darf ich es denn
Idealisten? Damit du dich reiben kannst. Wille, bitte.
Ich lass mal den Idealisten raus. Für mich ganz persönlich, dass meine Intention ist, ein guter Mensch zu sein. Und mit vollem Bewusstsein, dass es ab und zu vielleicht klappen kann, wenigstens nach meinen Standards. Und ich freue jedes Mal, wenn jemand das mir irgendwie wenigstens ansatzweise bestätigt. Mhm. Und der Unterschied zwischen Intention und irgendwie daraus eine Key Performance Indicator und so weiter und so fort zu machen, ist das okay, dass dir ein bisschen wie so ein Mirage im Horizont oder doch ein bisschen mehr. Aber nicht irgendwie so, dass ich daraus ein Neurose für mich aufbauen würde.
Mhm. Also du klingst ja auch ziemlich unneurotisch, Wille. Du bist ja tatsächlich, ich kenne dich ja auch nur von der Stimme. So, und das ist ja eben genau die Frage der Selbstreflexionsfähigkeit. Ich glaube, wenn wir uns wirklich mal angucken, dann sind wir doch total angewiesen aufeinander. Das heißt, das nur zweckgebundene, das nur verkaufsorientierte, das nur immer mit Eigensucht auf den anderen Menschen oder die anderen, auf die Gemeinschaft zugehende, das wird uns auf Dauer nicht nähern. Und du kommst irgendwann in eine Hilflosigkeit, wo du Menschen brauchst, wo du gar nicht allein überleben kannst. Und diese Erkenntnis ist aber nicht dein ganzes Leben unbedingt da. Und es kommt ja darauf an, was du für Erfahrungen gemacht hast. Und deswegen bin ich auch immer hier auf Clubhouse so hin und her gerissen. Einerseits finde ich das eine wunderbare Sache, auf der anderen Seite habe ich immer sofort wieder das Gefühl, ich muss mich ein Stückchen auch schützen vor diesen ganzen Energien, die nicht unbedingt positiv sind, auch die da sind. Und diese Gratwanderung, ich glaube, die hinzukriegen, das ist die eigentliche Aufgabe. Ob du sagst, du bist ein guter Mensch oder möchtest ein guter Mensch sein, könnte man ja auch mal drüber nachdenken, was ist ein guter Mensch? Aber ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Ich glaube, das Aufrichtige, das Wahrhaftige, wie wir miteinander umgehen, oder wie, Flo, wenn du sagst, würdevoller Umgang, das sind ja schöne Begriffe. Nur wie halten wir uns da drin, auch wenn es dann unbequem wird? Und wie halten sich vor allen Dingen alle dran? Das ist für mich die Frage. Da muss man ja gar nicht nur Unternehmensgemeinschaften angucken, da kannst du ja eben auch in den Verein gehen oder sonst wohin. Das ist ja, ich glaube, das ist eine Bewusstseinsfrage. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir da alle immer so in dem Bewusstsein rumwandeln auf Erden. War ich jetzt zu kryptisch? Oder konntet ihr mir folgen?
Ja, also ich erlebe ja das, also Würdetraining finde ich ja mit Kindern eigentlich recht geil. Und ich habe hier zu Hause eigentlich einen großen Würdedetektor, den älteren, my boy. Der ist in dem Moment, wo ich quasi mich durchsetze und ihn eigentlich als Objekt behandle. Und das sind ja ganz kleine Sachen, ja, im Sinn von jetzt zieh endlich die Schuhe an, soll der Scheiß, jetzt mach das endlich, da sind die Schuhe, zieh die jetzt endlich mal an. Ja, wie soll man denn anders? Er muss doch in die Schule. Naja, ich habe eine Wahl, gell? Aber die nerven nicht. Und da reagiert er extrem drauf, dass er wie findet, du, ist okay, also ich habe verstanden, dass die Schuhe anziehen, ich brauche jetzt vielleicht ein bisschen länger, habe keinen Bock drauf jetzt gerade, dass du jetzt so abgehst und so. Und dann merkst du wieder so, okay, wo mache ich das sonst eigentlich? Also wo drückst du eigentlich was durch, wo du eben nicht an die ja, irgendwie auch an die Gemeinschaft denkst und einfach mal dein Ding durchtrickst. Und das ist aber so krass, das ist so verwirrend dann auch wieder mit, ja, aber wie soll man denn vorwärts kommen? Es gibt doch immer die, die einfach nur Energie ziehen und die finden das ja geil. Das heißt, die brauchen dann ewig, weil je länger es dauert, umso länger können sie ziehen und so. Und also Complexity halt einfach, oder? Aber ich glaube, einfach dann eben anstatt sich durchzusetzen zu sagen, du brauchst du jetzt noch länger, dann ist das okay, ich würde jetzt aber gern das erreichen, kann ich da irgendwie jetzt mit dir rechnen oder müssen wir da irgendwie eine andere Richtung machen oder willst du das überhaupt oder nicht oder bist du überhaupt thematisch dabei? Also gibt es ja ganz viele andere Fragen auch, die mir im Moment des Triggers natürlich alle nicht einfallen, aber man kann ja mal drüber nachdenken.
Ja. Also ich würde übrigens noch gerne einen Begriff eben auf, ihr könnt auch gerne noch euch melden, ne, da unten, also ich wollte es nur gesagt haben, nicht, dass wir euch hier nicht oben haben wollen, ne? Den Begriff des Gemeinsinns, den finde ich auch noch schön hier, weil gerade wo du Erziehung sagst, ne, wie weit mischt man sich ein, Alfred Adler hat ja dieses sich einmischen in die Erziehung, also in den Kreis des Kindes und so, das ist ja auch schon, es sind echt radikale Ansichten, die sind übrigens auch alle aus der Zeit damals, als man sich so viel Gedanken gemacht hat, und der hat auch dieses ursächliche, also er hat Glück beschrieben als etwas, wenn ich engagiert bin für den anderen, und für sozusagen mich engagiere für andere Menschen, dass das eigentlich Glück ist. Und hat daraus auch so diesen Gedanken des Gemeinsinns gemacht. Das sind natürlich immer alles tolle Ideen. Und ich bin auch immer total begeistert, wenn ich das höre oder lese. Aber die Frage ist, kriegen wir es denn hin? Und unter welchen Bedingungen kriegen wir das hin? Zum Beispiel mit der Erziehung genauso, ne? Also wenn du den liest, Florian, den Alfred Adler, da würdest du dann genau diese Szene, die du ihr beschrieben hast, wiederfinden an der Stelle. Mhm. Dieses sich nicht einmischen und auf der anderen Seite eben, das ist ein echt radikales Denken, wenn man das mal so annimmt. Ja. Du willst ja dein Kind immer irgendwo in so eine Richtung bringen, dass es irgendwie klarkommt und sich an bestimmte Dinge halten kann und was ist mit Unterordnung und so, ne? Ist das überhaupt ein Begriff? Und da bin ich mir auch nicht so klar, wie man das auf Dauer wirklich hinbekommen kann.
Mhm. Ja, Gemeinsinn, weil dem gegenüber steht ja auch der Eigensinn und heute hast du den Eigensinn, hast du schon einmal so en passant, hast du den ja schon gebasht, weil also Niki und ich ja extrem eigentlich, anders, wir haben schon so eine Ausstellung gemacht zum Thema Eigensinn und Gemeinsinn und bei den Leuten abgefragt, ja, was jetzt das für sie eigentlich heißt. Und der Eigensinn hat ja ganz ein schlechtes Image. Ja, da kommt ja nur komisches Zeug. Wille, du willst was sagen?
Ja, gerne. Zu dem Gemeinsinn, dass heute beim Velofahren habe ich das zweite Teil von dem Buch, von was die Antoinette empfohlen hat, Social Chemistry, ja. Decoding the Patterns of Human Cooperation, glaube ich. Das zweite Teil, der erste Teil war ja über Netzwerkszeugs, was ja professionell interessant war. Und das zweite war eigentlich genau jetzt so, wo ich jetzt unterwegs war vorher, dass wie werde ich ein gutes Leben und ein guter Mensch werden. Und da war Forschung nach Forschung nach Forschung beweist, dass okay, hey, wenn du Likeability ausweist, dann bist du erfolgreich und geliebt und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt so egoistisch bist, dann ist das halt gefährlich und nicht zuletzt für deine eigene mentale Gesundheit. Und also alles dürfte ja klar sein, aber es geht nicht über Kopf. Wie schaffen wir, ich glaube, das geht nur über eigene Erlebnisse, dass genau. Ich das jetzt kapiere. Das nicht einmal kapiere, sondern fühle.
Ja, ganz genau. Also ganz toll, weil das, ich habe es jetzt nicht alles gelesen, ich kann ja auch nicht so gut Englisch, muss ich ja auch echt gestehen. Ne? Aber das ist tatsächlich, also wir können das alles verstehen im Kopf, aber das Denken ist nicht das Fühlen. Und wenn wir das Fühlen nicht mit hineinnehmen, dann ist das alles irgendwie erstmal nur im Hirn. Also Brainfuck, ja, das ist nicht wirklich, es gibt doch diesen schönen Begriff, warum leben wir es denn nicht im Unternehmen, ja, Nee, nee, weil es eben an dem egoistischen und egomanischen teilweise auch Empfindungen der Menschen vorbeigeht. Und genau das ist ja der Haken. Es müsste alles klar sein. Alle Bücher beschreiben und Untersuchungen, ja, ist alles sinnvoll, alles schön, müsste eigentlich klappen. Aber der Mensch macht einen Strich durch die Rechnung, weil er dann eben nicht ganz so funktioniert. Und das ist ja die Frage, wie kriegen wir das hin?
Ja, und da will ich eben gerne nochmal zum Eigensinn schnell reisen, weil das eben, wenn du das Wort mal ein bisschen auseinander nimmst, also ja, ist ja die große Frage vom eigenen Sinn ja durchaus schon mal drin, aber eben auch die Eigenheit, die uns ja gut abtrainiert wird in den Schulen und dass wir uns vorbereiten auf eigentlich die Gemeinschaft, die wir aber vielleicht ja gar nicht so wollen. Und die wir auch gar nicht so wählen können, sondern es ist ja dann einfach so ist Arbeit oder so ist dann das alles im Berufsding und da muss man sich ja schon vorbereiten und ja nicht auffallen irgendwie. Es hat jetzt auch irgendwo waren die Diskussion, da hat auch gesagt, zuerst wird da alles abtrainiert, dass du möglichst nicht auffällst, am Schluss sollst aber irgendwie ein mega auffälliger CEO werden und ein Startup irgendwas. Also das ist das Gleiche wie zuerst sagen dir, du sollst reden und laufen und dann sollst du stillsitzen und nichts mehr sagen. Also da haben wir ja wirklich einfach auch zwischen was in der, ja, einfach wie wir aufwachsen und auf was bereit, also meine Lieblingsfrage, ja, auf was bereiten wir unsere Kinder eigentlich vor? Also ich bereite meine sicher nicht für die Arbeitswelt vor. Ja? Echt nett.
Ja, super. Das war ja im Kern von meinem heutigen LinkedIn-Post über Sandtalk, das Buch, wo die vor der Passage, was ich da zitiert habe, das hergeleitet haben von deutschen Verlust gegen Napoleon und dann haben die so geschnallt, dass okay, jetzt müssen wir die Kinder zähmen, dass die gehörige Soldaten werden, die Mut haben. Und dann war da Analogie zwischen so Pferde und Tiere zähmen zu Kindern, dass die müssen von den Eltern für Tageslichtzeiten entfernt werden und so weiter und so fort. Und dann werden die gezähmt, gebrochen.
Genau. Das ist übrigens der Film, eigentlich quasi der originale Pferdeflüsterer, der auch quasi dann bei dem Robert Redford-Film, wie hat der geheißen, weiß ich nicht mehr, aber der Coach quasi vom Pferd war, wenn ihr das mal schauen was das ist krass, weiß nicht, wie der geheißen ist, der echte Pferdeflüsterer, eine Doku. Und wenn du da siehst, eben diese Logik von, man muss die Tiere brechen, da zeigen sie auch ganz, also kurz mal so ganz krasse alte Schwarz-Weiß-Filme, also nicht nur früher, das gibt es ja immer noch, meint, wie man mit Tieren umgehen muss und wie er das aber dann eben macht mit ultraschwierigen Tieren, die irgendwie scheinbar ja eben also einfach ohne Kooperationsgen sind sozusagen. Und wie er das macht, das ist schon krass. Und das hat alles nur eigentlich mit Magnetismus zu tun, Zeit lassen, Raum geben, den anderen ernst nehmen, Begegnung überhaupt mal, also Kontakt aufnehmen überhaupt mal, dass Begegnung möglich wird und aus dem dann heraus eigentlich fast wie gemeinsam entscheiden, dass wir jetzt doch eigentlich da in diesen Stall reingehen.
Das könnte man ja mit uns machen dann, oder?
Ja, genau, ja. Und deswegen, ich glaube, das sieht man ja auch, die Eigenheit eben zu erkennen und anzuerkennen und nicht zu sagen, eben macht das jetzt nicht oder das macht man nicht oder so. Ich meine, das sind wir ja eigentlich nicht mehr. Nur ich erlebe mich ja selber, wie ich da jedes Mal reintappe und immer noch Dinge eigentlich wiedergebe in der Erziehung, die ich nicht einmal hinterfragt habe. Also meistens erschricke ich dann und merke so an der Reaktion meiner Kinder, dass jetzt das vielleicht komisch war und überlege mir, was war jetzt komisch, wenn ich so gar keinen Plan habe und ich merke sofort, hey shit, ich habe gar keine Wahl getroffen, ob ich es so machen will, sondern ich habe es einfach nachgesagt. Und oft ist es ja irgendwie Scham oder man will halt auch nicht auffallen in der Öffentlichkeit oder irgendein Motiv halt dahinter, was aber nichts zu tun hat mit dem Kind und mit seinem Eigensinn, der jetzt halt vielleicht gerade zutage kommt. Und also ich bin schon eine Viertelstunde auch vor der Theke gestanden und habe gewartet, bis mein Sohnemann auswählt, was für ein Brötchen er gern hätte. Und habe einfach gesagt, ja, wir nehmen uns jetzt die Zeit, liebe Leute, ihr könnt andere bedienen, alles gut. Aber ich sage euch eins, habe ich geschwitzt und ich habe sicher 10-mal vorher schon reingelabert und gesagt, ja, du hast doch das gern, ich komm, ich nehme jetzt das. Und das sind wir wieder bei der Objektivierung. Der Hüter ist ja da ein großer Mann von Subjekt und Objekt. Der hat ja das eigentlich auch schön runtergebrochen, wie das, was das Missverständnis da ist.
Also ich stelle mal, bevor wir jetzt hier so langsam in die Landephase kommen, wollte ich ja nochmal eben fragen, ob jemand noch was sagen möchte. Ich finde aber interessant, dass wir jetzt irgendwie von der Gemeinschaft auf Erziehung gekommen sind. Und das, was sozusagen das Individuum wieder befähigen kann, in der Gemeinschaft vielleicht eine andere Rolle einzunehmen als das Egoistische. Wobei es natürlich auch ziemlich egoistisch ist, eine Viertelstunde vor dem Kuchenregal zu stehen, wenn hinter mir eine Schlange steht.
Nee, ich habe gesagt, Sie können andere bedienen, ist kein Problem, aber wir machen jetzt den Prozess.
Ach so, okay, ja. Gut, okay, aber also es gibt ja Situationen, in denen dann das mit dem eigenen auch eine Grenze hat in dem Gemeinschaftlichen, ja, mhm. in dem Kollektiven. Und da ist, glaube ich, genau die Aufgabe drin, da eine Balance zu finden und dafür sich auch eine Wahrnehmung zu haben. Ne? Mhm. Habt ihr beide denn jetzt hier irgendwie das Gefühl, wir haben irgendwas begriffen, was wir vorher noch nicht begriffen hatten? War irgendwas neu?
Dass es schwierig ist.
Ja.
Newsflash. Ja. Nee, ich frage mich gerade, warum es neu sein muss. Also
nee, aber weißt du, neu im Sinne von, also ne, dass wir jetzt hier nicht rausgehen mit irgendeiner Lösung, ist mir auch klar. Aber so ein bisschen das Gefühl, ja, da gibt es Licht am Ende des Tunnels oder so. Weißt du?
Ja, ich weiß nicht, ob die Perspektive braucht. Ich habe so wie Gestaltungsmaterial rausgenommen, also, weil ich ja ein Freund von Gestalten bin und nicht lösen. Insofern, ich habe wieder Gestaltungsmaterial bekommen, eigentlich, wo ich mir jetzt wieder Sachen ausprobieren kann und mir denke, ah, auf das könnte ich mal wieder mehr achten oder so.
Ja, guck mal, bist du echt, dann bist du wirklich damit, das muss ich noch lernen. Also, ich.
Also, was jetzt genau?
Naja, ich bin da jetzt, wenn ich so ganz viele Puzzles vor mir habe, ist das immer so schwierig. Ich möchte mal gerne irgendwo einen Weg, ein Ergebnis schon mal so. Aber das ist vielleicht auch das Schwierige an der Nummer, ne? Das ist eben.
Die End of History Illusion, oder? Habe ich ja heute auch irgendwo gepostet, dass man das Gefühl hat, jetzt ist mal vorbei jetzt, oder? Jetzt ist doch mal einfach gut auch.
Ja, ich hätte einfach ganz gerne eine Idee, ja. Und das finde ich so schwierig. Vielleicht auch so ein bisschen was tröstet, gerade jetzt in dieser Zeit. Mhm. Und das wäre so meins. Naja. Wille, hast du noch irgendwie was auf die letzten Meter noch hier, was du sagen möchtest?
Ja, also was zum Trösten, dass wenn ihr es an mich denkt, dass mit meinen Holzfällergähnen, irgendwie habe ich das auch herumjongliert dazu, dass ich Sinn in Gemeinschaft sehe, dann das für mich ist einfach Beweis, dass eigentlich kann das jeder.
Das stimmt. Ich glaube, dass wir so aufeinander angewiesen sind, dass wir irgendeinen Weg finden werden und müssen und dass wir eigentlich nicht isoliert uns definieren können. Aber die Frage ist, wie kriegt man das bewusst hin und wie kann man das friedlich gestalten? Das ist für mich so die Frage. Ich glaube, aufeinander angewiesen sind wir mehr denn je. Also wir können uns ja heute noch nicht mal mehr verpissen. Du kannst ja noch nicht mal mehr deinen eigenen Stamm irgendwie so da machen, dass da dir keiner in die Quere kommt. Die laufen dir ja alle wirklich durchs Feld, ja. Und das ist ja eben genau, deswegen musst du die ja alle da irgendwie auch. Du musst ja irgendeine, das kommen wir wieder mit der Koexistenz, ne? Das ist ja wirklich nicht so einfach. Aber ich möchte gern für mich nochmal rauskriegen, wie man da so ein bisschen einen Schritt weiter gehen kann. Und was man da, weil eigentlich ist alles dazu auch schon da. Das ist einfach,
da ist es.
Immer wieder.
Das ist doch geil, oder? Ich wollte gerade sagen, also ich fand jetzt gerade noch, dass du es sagst, irgendwie tröstlich. Denke ich mir, ja, okay, was stimmt mich tröstlich, ist eigentlich, dass, also lustig, mir ist eingefallen, der Welt ist es ja wurscht. Das ist so geil. Und das macht mich aber auch tröstlich. Die schafft es. Die schafft es eh. Das ist die Urzuversicht. Die macht weiter. Ja? Und jetzt ist nur die Frage, ob ich quasi Gestaltungselemente oder Material für mich einfach Bock habe, mit ihr irgendwie in Austausch zu gehen und zu sagen, hey, lass uns nochmal in eine Gemeinschaft gehen, wie wir es hinbekommen. Und es tut mir leid, dass irgendwie jetzt auch aus halt nicht Reflexion dir permanent eins in den Arsch getreten habe, aber okay, ich versuche mal ein bisschen weniger Arsch treten, weil ganz schaffe ich es gerade wahrscheinlich noch nicht, weil das mit dem Eremit, das habe ich jetzt gerade nicht so vor. Aber da es ja eh wurscht ist, komme ich eben auch in die Verantwortung, dass ich jetzt nicht einfach sage, ja, weil es ihr wurscht ist, mache ich einfach gleich weiter, sondern das Geile ist eigentlich, dass ich eben gern in der Verantwortung mit ihr zusammen das gestalten möchte. In den Groove möchte ich kommen. Und dann finde ich eigentlich Gemeinschaft recht geil.
Ich habe einen Vorschlag, ein Wort mit 6 Buchstaben. Demut.
Der haut doch den Trigger rein auf den Schluss. Geil, Wille. Ja, okay.
Ja, aber das stimmt. Das ist wirklich was. Die Demut zum Beispiel zu haben, wenn ich meine eigene Eigensucht merke, ja, Demut und Bescheidenheit. Ich meine, finde es tatsächlich wichtige Begriffe. Demut heißt ja nicht Demütigung, sondern das ist ja etwas, was mir auch erstmal klar machen kann, Mann, du bist nur ein Teil des Ganzen, ja. Und das soll jetzt ja auch nicht zu, ich meine, klar, das, ich will ja jetzt nicht Christentum sagen, aber wobei das ja auch nicht nur aus Demut besteht, aber zumindest dieses sich an die Nase fassen, sich selber auch ein Stück ehrlich machen, da kann ich total viel mit anfangen, Wille. Dass man auch so ein bisschen sagt,
Demut geht für mich irgendwie eben gar nicht, weil meistens die Demut sagen, außer der Wille, die meinen eigentlich eher eben, halt du doch mal die Fresse und sei mal demütig, weil ich will nicht, dass du besser wirst als ich oder so Themen haben wir ja auch kurz gehabt die Woche, so Beispiele. Deswegen Demut ist auch wieder schön, so wird schon schön gebraucht im Management für keine Ahnung was, einfach für Manipulation. Und ich finde dann eher so, weil du gesagt hast, Demut oder eben Beschränkungen, so dann.
Bescheidenheit.
Bescheidenheit, ja, genau, danke, Bescheidenheit. Da sage ich dann lieber englische Wörter wie the economy of enough. Mhm. Dass ich mir übers Genug mal klar werden muss. Und dann bin ich ja bei der Bescheidenheit und bei der Demut, aber ich kann die Wörter, die alten Wörter quasi, gehen nicht.
Also erstmal, Florian, ich möchte dir ein bisschen Mut machen. Natürlich kannst du jeden Begriff immer als Lippenbekenntnis Scheiße machen. Ja. Aber ich finde
so Demut.
Ja, aber klar, wenn du das jetzt so in dem Business-Kontext, da wird ja auch, das ist ja die Frage, was ist ein Lippenbekenntnis oder was ist ein echtes. Aber wenn du jetzt sagst, Demut zu sagen, Mann, ich habe meine Grenzen, es gibt auch ein Genug, wie du es eben so schön gesagt hast. Was ist denn genug? Kann ich zufrieden sein? Kann ich auch jetzt mal an den anderen denken oder die andere und nicht nur an mich? Und kann ich vielleicht erstmal damit anfangen, auch zu sagen, ey, ich bin ganz schön selbstbezogen und ich bin ganz schön egoistisch. Das wäre ja schon mal ein Schritt.
Super wäre das.
Ja, das wäre schon mal der erste Schritt. Dann muss ich ja erstmal noch gar nichts ändern. Da kann ich ja erstmal anfangen zu sagen, okay, aber wenigstens kann ich erstmal wahrnehmen, dass ich ganz schön selbstbezogen bin. Ja. Und wenn das viele Menschen machen würden, ich glaube, dann kämen wir relativ schnell zu einem Gemeinschaftsempfinden.
Cool. Und dann machen wir ganz viele Zellen. Damit es nicht zu groß wird, ja. Und dann sind wir wieder, oder? Beim Let's Change the World.
Naja, ich meine, Ideale brauchst du ja, sonst kannst du ja gleich einpacken.
Gell?
Aber ich finde, es ist halt immer ganz schön, ein bisschen zu gucken, was ist ein realistischer Schritt auf das Ideal hin. Mhm. Und nicht immer so, ne? Manchmal sind die Inseln so weit, die man da ansteuert, so. Mhm. Aber, naja. Wollen wir mal landen?
Wir landen.